Nun, ein junger Mann bewirbt sich als Knecht, als Landarbeiter bei einem Bauern zu arbeiten. Und der Bauer fragt ihn nach seiner Qualifikation, wie das ja so ist. Na, wenn ihr irgendwo ein Vorstellungsgespräch habt, dann wollen wir zuerst mal wissen, okay, was sind deine Qualifikationen? Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Was sind deine Fähigkeiten? Heute auch ganz wichtig, wie ist deine Persönlichkeit? Bist du teamfähig? All solche Dinge werden gefragt. Und der Bauer tut dasselbe, sagt, okay, wie sieht deine Qualifikation aus? Und der Knecht sagt, naja, ich kann schlafen, wenn der Wind weht. Ich kann schlafen, wenn der Wind weht. Der Bauer denkt man sich, das ist eine seltsame Qualifikation, aber interessant. Und er mochte den jungen Mann und stellte ihn ein, dachte, okay, lass uns das mal probieren. Nun, der Knecht fing an zu arbeiten für seinen Chef, für seinen Bauern da auf dem Land, auf dem Landhof. Und wie es so ist, kam plötzlich eines Tages, eines Nachts ein heftiger Sturm, ein Gewittersturm. Und der Bauer erwachte ein bisschen spät und voller Panik ging er durch das Haus und wollte sehen, ob alles in Ordnung ist, weil dieser Gewittersturm, der Wind wehte wirklich in aller Stärke. Aber da sah er, alles war aufgeräumt, es war genügend Feuer, genügend Holz im Schmiede, wie sagt man, in dem Kamin, wir sagen Schmiede in der Schweiz. Es war überall alles aufgeräumt und dann, als der Sturm vorbei war, ging er nach draußen und guckte sich um, die Scheune war verriegelt, die Werkzeuge waren alle sauber im Schuppen versorgt, die Tiere waren alle im Stall, alles war wunderbar, der Wind konnte nichts kaputt machen. Und nun wurde dem Bauer bewusst, was der Knecht gesagt hatte. Ich kann schlafen, wenn der Wind weht. Nun, der Knecht hat eigentlich nichts Besonderes gemacht. Er hat eigentlich nur das gemacht, was er tun sollte. Er war einfach treu. Er war einfach treu. Er hat einfach das gemacht, was man von einem Knecht erwartet. Er hat keine Doktorarbeit geschrieben, er hat sich nicht groß aufgebläht mit irgendeinem Können, sondern er hat einfach treu seinen Dienst verrichtet. Und genau darum geht es eigentlich auch in unserem heutigen Text, den Paulus hier uns oder auch den Korinthern natürlich vorstellt und in seinem längeren Argument immer noch über das richtige Verständnis des christlichen Dienstes und des christlichen Lebens überhaupt in der Gemeinde. Weil wir wissen, dass die Christen in Korinth offenbar auch ein Problem hatten damit, den christlichen Dienst zu verstehen. Sie haben den christlichen Dienst zu einem Wettkampf gemacht, einem Rhetorikwettkampf, einem Poetry Slam, wenn man das heute sagen würde. Das kann man heute in Berlin angucken, Poetry Slams. Ihr könnt das mal auf YouTube googeln oder googeln, wie auch immer. Und dann seht ihr diese Leute, die dann so Wettkämpfe haben, wie gut sie ihre Poesie, ihre Reden präsentieren können. Gibt's also heute noch, gab es auch damals schon in Athen. Das ist ganz interessant. Aber dadurch, dass dieser Einfluss in die Gemeinde kam, dieses weltliche Denken, gab es Spaltungen. Es gab keine Einheit in der Gemeinde und es gab Parteiungen. Eben die einen hielten sich zu Paulus. Oh ja, Paulus war der Gründer der Gemeinde. Er hat schließlich diese Gemeinde gegründet und er ist der Apostel, der große Paulus. Und dann kamen die anderen und sagten, nee, wir halten zu Apollos. Weil Apollos ist nicht so ein Stotterer wie Paulus, der konnte sich richtig ausdrücken und artikulieren, hat auch nicht so einen komischen jüdischen Akzent, keine Ahnung, was die gesagt haben. Apollos war zwar auch ein Jude, aber er kam aus dem griechischen Gebiet. Und dann sagen die anderen, ja, aber Apollos hat ja von Anfang an das überhaupt nicht verstanden, der musste erst mal von Priscilla und Aquila zurechtgewiesen werden, dass er das mal überhaupt richtig auf die Reihe kriegt. Ja, aber Paulus war ja sogar ein Verfolger der Gemeinde. Keine Ahnung, über was sie diskutiert haben, das weiß man nicht. Der Brief sagt uns nichts darüber. Aber wir wissen, es gab Parteiungen, es gab Streitereien und jeder zählte sich zu einer bestimmten Partei, zu seinem Lieblingsphilosophen sozusagen, wie das die Griechen damals zu tun pflegten. Aber der Paulus muss ihn dann deutlich machen, und wir haben das angefangen, in einem längeren Disput, in einem längeren Diskurs, muss er ihnen zeigen, wie sinnlos diese ganzen Streitereien sind. Wenn die weltliche Weisheit in die Gemeinde kommt, dann wird es Spaltungen geben, dann wird es Streitereien geben. Und das ist bei uns auch nicht anders. Wenn wir anfangen, um die Wette zu dienen, einen Wettkampf zu machen aus unseren Diensten, der eine will besseren Kuchen backen für die Küche, der andere will besser Musik spielen, was weiß ich, was das Problem ist, dann werden wir keine Einheit haben. Und Paulus muss die Gemeinde zurückrufen zur Einheit. eine Gesinnung zu haben, eine Überzeugung. In Kapitel 1, Vers 10 sagt er, ich ermahne euch, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern zusammenhaltet in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Was ist das für eine Gesinnung? Was ist das für eine Überzeugung? Nun, es ist das Evangelium. Es ist die Botschaft des Kreuzes. Und Paulus muss weiterfahren und ihnen sagen, hey Leute, ihr versteht das nicht. Die Welt, die ihr jetzt gerade kopieren wollt, die Welt, deren Marotten ihr jetzt übernehmen wollt, die verachten euch für das Evangelium. Ihr werdet euch nicht anpassen können der Kultur. Das ist unmöglich. Das ist übrigens auch heute. Das Wort vom Kreuz ist was? Eine Torheit denen, die verloren gehen, heißt es in Kapitel 1, Vers 18. Der ungläubige Mensch kann nichts damit anfangen. Er hat den Geist Gottes nicht. Er kann es nicht verstehen, sagt Paulus in Kapitel 2, Vers 14. Er ist blind für seine eigene Sünde. Gott muss dir und mir, musste mir und dir die Augen öffnen, damit wir überhaupt verstehen können, damit wir überhaupt begreifen können, damit wir überhaupt glauben können, damit wir überhaupt Buße tun können. Das sind alles Geschenke Gottes. Das ist nicht auf deinem und auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist Gottes Gnade allein. Er hat uns erwählt, er hat uns gerechtfertigt und er wird uns verherrlichen. Und Paulus muss das hier ganz deutlich machen. Deshalb verachtet die Welt das Kreuz, dieses Schwache, diese Erniedrigung, dieser gekreuzigte Zimmermann. Das soll die Weisheit der Welt, die Weisheit Gottes sein? Das kann doch nicht wahr sein. Und dann guckt euch mal die Botschafter an. Diese Nullen und Nichts sind da. Das sind keine Doktoren, keine Weisen nach dem Fleisch, heißt es hier in Kapitel 1, 26. Schaut uns an. Wir sind die ganz normalen Hans-Otto-Normal-Verbraucher, Leute. Es gibt nicht so viele Doktoren unter uns, oder wer von euch hat einen Doktortitel? Keiner, ja. Wir sind die Schwachen, wir sind die Verachteten der Welt. Und das muss Paulus deutlich machen. Weil die Griechen, die dachten genau in diesen Kategorien, hast du einen Titel, dann bist du cool, dann bist du gut. Dann kommst du an, dann bist du richtig weit oben. Hast du keinen Titel, bist du nichts wert. Wenn du kein großer Philosoph bist. Und Paulus sagt, hey, Moment mal, dieses Denken geht, das hat hier in der Gemeinde keinen Platz. Es gibt hier keine Unterschiede in dieser Art und Weise. Wir machen hier keine weltlichen Unterschiede. Ihr seid alle gleich vor Gott. Seht euch an, guckt eure Berufung an. Versteht, dass die Weisheit euch einfach nur geschenkt wurde. Und das ist das, was Paulus deutlich macht, dann auch in Kapitel 2, wo er dann auf den Dienst zu sprechen kommt und sagt, ich habe unter euch nichts anderes gewusst als Christus den Gekreuzigten, 2 Vers 2. Sein Dienst war genauso geprägt von diesem einen zentralen Wahrheit. Ich kenne nur Christus, ich verkündige nur Christus. Ich werde euch nichts anderes geben. Keine weltliche Weisheit, keine Trends, keine Philosophie, keine Anpassung an die Kultur, die doch letztlich so schnell wechselt, wie wir unsere Kleider wechseln. Ich habe euch unter euch nichts anderes gewusst, als Christus den Gekreuzigten. Ich habe euch den einfach verkündigt. Ich kam nicht durch überredenden menschlichen Worten der Weisheit und habe euch den Glauben verkündigt, damit, Vers 5, euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe. Wir haben das schon öfters deutlich gemacht. Das Problem heutzutage in vielen evangelikalen Kreisen und Kirchenkreisen ist, dass man versucht, den Menschen durch irgendwelche Mittel und Methoden zu überzeugen, dass doch der Glaube vernünftig sei, dass es doch irgendwie cool ist, Christ zu sein, dass es doch irgendwie nicht so einen großen Unterschied macht. Du kannst genauso immer noch wie die Welt leben, wenn du Christ bist, hast alle Freiheiten. Man versucht, sich irgendwie anzupassen, damit man die Leute in die Kirche kriegt. Aber das ist nicht unser Ziel. Eure Glaube soll nicht auf was? Auf Menschenweisheit beruhen. Euer Glaube soll auf Gottes Kraft beruhen. Und diese Kraft kommt nur durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Einfach, direkt und klar. Und das wusste Paulus. Und das wussten eigentlich auch die Korinther, aber sie haben das vergessen. Und er musste sie daran erinnern. Wir sehen das in Kapitel 4. Und da sind wir noch nicht ganz da. In Kapitel 4, wo er sagt in Vers 17, Kapitel 4, Vers 17. Ich bin in 3, Vers 17 hier. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus was? Erinnern. Wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Meine lieben Brüder, das ist nichts Neues. Meine lieben Geschwister in Korinth, das ist nichts Neues, was ich euch hier sage. Ich erinnere euch an das und ich schicke euch noch Timotheus, euch nochmals dran zu erinnern, weil wir sind nämlich alle so vergesslich und lassen uns so schnell beeinflussen. Und deshalb haben wir letztes Mal gesehen, sagte Paulus, ihr seid fleischlich, ihr seid unreif, ihr Korinther. Wenn ihr diese Weisheit Gottes, die so höher ist als alles andere, mit dieser menschlichen Weisheit vermischen wollt und versucht, die Offenbarung, das Evangelium Gottes zu verbessern durch menschliche Methoden, werdet ihr fleischlich. Ihr seid unmündig. Ihr seid noch wie solche, die Milch trinken, wie Babys. Und jetzt schreitet endlich voran zur festen Speise. Das heißt, macht endlich Erfahrungen der Heiligung in eurem Leben. Es ist nicht so, dass sie diese Wahrheit nicht wussten. Sie kannten all die Theologie. Aber das Problem ist, sie lebten das nicht. Sie lebten diese Theorie. Sie waren zwar die Geheiligten in Christus in ihrer Position, aber sie lebten nicht in Heiligung. Das werden wir noch sehen. Die hatten massenhaft Probleme mit ihrem Lebenswandel. Und Paulus muss das korrigieren, sagen, das geht nicht. Es kann nicht sein, dass ihr jetzt schon 2 Jahre Christen seid und ihr lebt immer noch wie die Heiden um euch herum. Das ist unmöglich. Ich erwarte Wachstum von euch, sagt Paulus hier eigentlich in Kapitel 3. Und ihr versteht den Dienst nicht, in Kapitel 3, Vers 5 bis 9. Ihr verwechselt, ihr hebt Menschen aufs Podest, wo sie nicht hingehören. Und euer Dienst steht in der Gefahr, umsonst zu sein. Kapitel 3, Vers 9 bis 17, wo er dann darauf zu sprechen kommt, dass unser Werk, wenn wir nur Holz, Heu und Stroh bauen, verbrennen könnte. Weil wir mit menschlicher Weisheit die Gemeinde bauen. Mit menschlicher Weisheit versuchen, Menschen zu bekehren. Und dann unser Dienst zunichte wird im Preisgericht, wenn Christus kommt, um unseren Dienst zu bewerten. Paulus fordert, dass wir sehen, was zählt. Es sind nicht Zahlen, es ist nicht Redekunst. Es geht nicht darum, wie groß unsere Gemeinde wird. Es geht nicht darum, wie viele Zahlen wir aufschreiben können, wie viele Bekehrungen, so eine ganze Liste zu machen von Leuten, die sich bekehrt haben. Es geht nicht darum. Wir freuen uns für jeden, der sich bekehrt. Man versteht das nicht falsch. Aber Gott erwartet von uns andere Dinge. Er wird unseren Dienst anders beurteilen, als wir das vielleicht manchmal denken. Wir schauen auf diese äußerlichen Dinge, aber Gott schaut auf das Herz. Er schaut auf unsere Motive. Und das ist sehr, sehr tief. Und ich möchte euch heute wirklich herausfordern, darüber nachzudenken. Warum tue ich, was ich tue? Warum? Tue ich? Warum bist du heute hier? Warum dienst du? Warum tust du, was du tust? Ist es wirklich so, dass du Gott liebst? Oder gibt es andere Dinge, die du in deinem Herzen hast? Weil niemand kann das wissen als du allein und ich allein. Ich sehe eure Herzen nicht, ich sehe nur meins. Und wie wir noch sehen werden, selbst Paulus sagt, selbst wir können uns sogar in unseren eigenen Herzen täuschen. Wir können uns sogar selbst nichts bewusst sein und uns selber täuschen. Trügerisch ist das Herz und böse. Wer kann es ergründen, sagt Jeremia 17, Vers 9. Unser eigenes Herz ist das Problem. Wir verführen uns oft selbst. Und deshalb sollen wir auch dafür beten, dass Gott uns weiterhin die Augen öffnet für unsere eigenen Motive, warum wir tun, was wir tun. Wenn du am Ende deines Lebens da sitzt, vielleicht bist du dann ganz alt und sitzt im Rollstuhl und guckst auf dein Leben zurück. Und dann möchte ich dich die Frage stellen. War das Leben so, wie du das hättest leben sollen? Hast du das getan, was du tun musstest? Oder musst du dir dann sagen, hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch. Und das ist dieses Problem der verpassten Gelegenheiten, weil die Gelegenheiten, die kommen nicht mehr. Ja, ihr könnt Geld verschwenden, Geld kann man wieder verdienen, ihr könnt andere Dinge, aber Zeit, die ist weg, jede Sekunde. Wenn ihr sie verschwendet, ist sie weg, ist wie ein Diamant, den ihr einfach ins Wasser schmeißt, weg. Wieder eine weg, wieder eine Sekunde weg. Was macht ihr mit eurer Zeit, was macht ihr mit eurem Leben? Was zählt am Ende? Das ist die große Frage. Was zählt am Ende in unserem Dienst? Und das ist gerade für dich und mich ganz wichtig, wenn wir Gemeindedienste tun und jeder von uns tut irgendwelche Dienste in der Gemeinde. Paulus nennt sich selber auch Diener. Wir können diese Prinzipien, die Paulus hier gibt, gut und sehr einfach auf uns anwenden und uns selber hinterfragen. Und das ist auch das Thema heute. Was am Ende zählt im Dienst? Was zählt am Ende? Nun, ich habe hier 4 Punkte, ich habe das versucht zusammenzufassen in Kapitel 4, das ist unser Text heute, Verse 1 bis 5. Und diese Verse geben uns 4 Punkte. Einmal Treue, Furchtlosigkeit, Gottesfurcht und Motive. Die hängen natürlich auch alle zusammen. Also man kann das nicht, ein bisschen eine künstlichere Trennung hier. Aber nur, dass wir auch eine gewisse Gliederung haben, der ihr gut folgen könnt heute. Das ist Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Und lasst uns diesen Text jetzt erstmal gemeinsam lesen. Kapitel 4, im 1. Korintherbrief, die Verse 1 bis 5. Nun, nachdem Paulus jetzt abgeschlossen hat mit dieser Warnung, wir haben letztes Mal gesehen, lebe das christliche Paradox, werde töricht, um weise zu sein. Das heißt, werde töricht in den Augen dieser Welt, werde töricht, so wie es die Welt definiert. Und dann wirst du weise sein in Gottes Augen. Wenn du nämlich weise bist in Gottes Augen, dann lacht dich die Welt aus. Und nachdem er das deutlich gemacht hat, dass wir uns nicht selber verführen sollen, dass wir nicht auf unseren eigenen Verstand bauen sollen, in Kapitel 3, Vers 18, und auch uns nicht auf Menschenweisheit, auf die Meinung von Menschen verlassen sollen, in Vers 21, und dass auch alle Umstände eigentlich uns gehören, weil wir nämlich den allmächtigen Gott kennen, der alles lenkt, so will er jetzt hervorheben, was jetzt die Rolle ist, die wir eigentlich spielen, in Kapitel 4, Vers 1. Und dann sagt Paulus hier ganz deutlich, so soll man uns, und hier spricht er natürlich jetzt von den Aposteln, von ihm, dem Verkündiger oder auch dem Apollos, den Pastoren sozusagen. Und so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde, auch beurteile ich mich nicht selbst. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finsteren Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herzens offenbar machen wird, und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Das ist unser Text für heute. Wie gesagt, wir haben vier Punkte: Treue, Furchtlosigkeit, Gottesfurcht und Motive. Dinge, die am Ende zählen werden im Dienst. Sind also nicht Zahlen. Sind also nicht, ist nicht, wie viel Geld wir hatten. Es ist nicht mal genau, was wir jetzt taten. Ob du irgendein großer Missionar warst in Afrika oder ob du einfach treu dein ganzes Leben lang hier bei uns in der Biegebe in der Küche gedient hast. Spielt überhaupt keine Rolle. Die Frage ist, warst du treu? Aber warst du furchtlos? Wir werden gleich noch sehen, was ich damit meine. Warst du gottesfürchtig und wie waren deine Motive? Das ist die Frage hier. Das ist das Prinzip, das Paulus uns hier gibt, dass er auf sich selbst, natürlich auf Apollos und Paulus hier anwendet, aber natürlich auch für uns sehr gut und einfach angewendet werden kann, weil jeder Christ ist ein Diener, nicht nur der Pastor. Jeder Christ ist ein Diener und jeder Christ sollte dienen. Wenn du keinen Dienst hast, dann stimmt sowieso etwas nicht. Suche dir einen Dienst. Du bist da, um zu dienen. Du bist nicht da, um zu konsumieren in der Gemeinde. Das ist auch schon so ein ganz verkehrtes Denken bei uns heute in vielen Gemeinden. Die Leute kommen her, um ein Programm zu hören. Was soll denn das? Darum geht's überhaupt gar nicht. Wir sind alle Diener. Wir sind hier, um zu dienen. Gott zu, deshalb heißt es ja auch Gottesdienst. Ja, das Wort sagt es schon selber. Wir dienen einander. Ich diene euch, indem ich das Wort verkündige. Ihr dient dem Herrn, indem ihr auf das Wort hört. Hoffentlich. Hört mit dem Ziel zu gehorchen. Hier seht ihr, Paulus Ziel ist natürlich auch, dass die Korinther das erkennen, und unser Ziel sollte die Selbstbeurteilung sein. Wir wollen uns selber beurteilen, wir wollen uns selber prüfen. Paulus entzieht sich hier auch nicht jeglicher Kritik. Er sagt nicht einfach, ja, ich bin über jede Kritik erhaben. Aber die Perspektive, die die Korinther ansetzten, die Kriterien, die die Korinther ansetzten, waren verkehrt. Es waren weltliche Maßstäbe. Sie haben Paulus womöglich nach seiner Redekunst und nach seiner körperlichen Erscheinung beurteilt. Ja, diese Schwächlinge, ja, der sieht nicht wirklich aus wie Herkules oder wie einer unserer Helden. Keine Ahnung, was die gesagt haben, aber versteht ihr, was ich meine? Dieses Äußerliche, das wird ja auch noch deutlich im zweiten Korintherbrief, sagte, dass sie eben gesagt haben, sein Aussehen, seine Anwesenheit ist schwach. Wenn er da ist, kann man nicht ernst nehmen, den Typen. Ach, diesen schwächeligen, komischen, stotternden Apostel hier. Seinen Briefen, ja, da ist er stark, aber wenn du ihn mal gesehen hast, haha. Ja, dann haben sie sich so vielleicht unterhalten. Und deshalb, Apollos ist der Guy für uns, ist der coole Typ. Und dann geht's hin und her und hin und her. Es ist nicht verkehrt, einen Diener Gottes zu beurteilen. Wir müssen prüfen, aber wir müssen die richtige Perspektive haben. Und Paulus will hier immer noch, und das ist schon sein ganzes Ziel, eigentlich immer noch, die Perspektive der Korinther wegwenden vom Diesseits, hinwenden aufs Jenseits. Es ist eine eschatologische, eine endzeitliche Perspektive, die Paulus hier ständig anwendet. Ist euch das schon aufgefallen? Er spricht immer wieder von dem Gericht Gottes. Er spricht immer wieder, wenn Gott richten wird, wenn Jesus uns richten wird, wenn er seine Preise verteilen wird an seine Diener. Und jetzt auch wieder, oder die, alle Dinge gehören uns, die Welt, das Leben, der Tod. Es ist immer wieder dieses Jenseitsbezogene, nicht das Diesseitsbezogene. Weil das Diesseitsbezogene ist weltlich. Das ist Weltlichkeit. Wenn du hier in diesem Leben feststeckst und denkst, das ist alles, was es gibt und ich will alles aus diesem Leben rausholen. Und das ist die Philosophie, die auch die Korinther geschluckt haben. Und das wollen wir nicht tun. Also lasst uns diese Perspektive jetzt aufsetzen und in die Ewigkeit schauen und schauen, was wird da zählen. Und das Erste, was Paulus uns gibt hier, ist Treue. Treue. Vers 1 und 2, ich lese es nochmal vor. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er was? Treu erfunden wird. So, auf diese Weise, in dieser Art und Weise. Er bezieht sich hier natürlich auf den Kontext, auf den Zusammenhang, wie Apollos und Paulus euch gehören. So sollen wir betrachtet werden. Gott hat uns als Werkzeuge für euch, für die Gemeinde eingesetzt. Wir gehören euch, nicht ihr gehört zu uns. Es gibt keine Parteiungen hier. Es gibt keine Fans für Paulus und keine Fans für Apollos, sondern es gibt nur uns als eure Diener, sagt Paulus. Diener soll man uns betrachten. Betrachten hier, weil wir sollen so gerechnet werden und Diener bedeutet hier, ist ja ursprünglich ein Wort für einen untersten Ruderer in einer sogenannten Trireme, das ist ein Vorgänger von der späteren Galeere, also so ein unterster Ruderersklave, aber dieses Wort wurde dann später in einen allgemeinen Assistenten oder Diener, also so wurde es dann verwendet in späterer Zeit, in der Zeit, wo Paulus geschrieben hat. Zum Beispiel auch wird es benutzt, um den Synagogendiener zu beschreiben, in Lukas 4, Vers 20. Das macht die Rolle deutlich, die Paulus hat. Ich bin ein Diener, ich diene euch. Er hat schon ganz verschiedene Ausdrücke dafür verwendet. Hier verwendet er jetzt nochmal eine. Zeigt einfach auf, ich bin da, um euch zu dienen. Ihr seid nicht meine Partei, ihr sollt mich nicht verehren deswegen. Das zweite Wort, was er hier sagt, ist, wir sind Haushalter, Verwalter. Das war meistens ein oberster Sklave über einen Haushalt, der einfach die Dinge seines Herrn verwalten sollte. Also wir sind keine Freelancer, wir machen nicht einfach mal, was wir wollen, sondern wir sind jemandem Rechenschaft schuldig. Und das ist hier die Betonung. Also der Diener betont die Rolle und der Haushalter betont die Rechenschaft, die Paulus abgeben wird. Und diese Rechenschaft, die wird er nicht der Gemeinde in Korinth abgeben, okay? Und das ist das Interessante an der ganzen Beziehung zwischen der Gemeinde, den Dienern und dem Herrn. Die Diener dienen zwar der Gemeinde, sie gehören zwar der Gemeinde, aber sie werden der Gemeinde nicht Rechenschaft abgeben und sie werden auch nicht beurteilt werden von der Gemeinde, sondern Gott wird diese Diener beurteilen. Das ist der Punkt, den er hier macht. Wir verwalten die Geheimnisse Gottes. Nicht eure Geheimnisse oder eure Weisheit, ihr Korinther. Wir verwalten die Geheimnisse Gottes. Und das ist nichts anderes als ein Ausdruck für das Evangelium. Ein Geheimnis war etwas, was im Alten Testament noch nicht offenbar war und jetzt klar und deutlich offenbar wurde. Das ist das Geheimnis, ist nichts anderes als das Evangelium. Paulus benutzt diesen Ausdruck oft dafür. Paulus macht also die Beziehung zwischen seiner Rolle und der Gemeinde und seinem Herrn deutlich. Wie stehe ich in Beziehung zu euch und wie stehe ich in Beziehung zu meinem Herrn? Ich diene euch, aber Rechenschaft gebe ich dem Herrn ab und nicht euch. Und deshalb seid nicht ihr die, die mich beurteilen, sondern der Herr. Das ist sein Punkt. Und deshalb sagt er in Vers 2, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Im Übrigen in diesem Fall bleibt nur noch übrig zu sagen. Eigentlich liegt es jetzt auf der Hand, was die logische Konsequenz dessen ist, was wir schon alles gesagt haben. Es liegt auf der Hand. Es wird nur gesucht, wörtlich hier, es wird verlangt, es wird gesucht bei ihm, dass er treu ist. Pistos. Ein Wort, das oft als gläubig übersetzt werden kann, aber hier in diesem Kontext eindeutig treu, treu, vertrauenswürdig, glaubwürdig. Man kann sich auf ihn verlassen. Er tut, was er tun soll. Er erfüllt seine Aufgabe. Und hier kommt die Frage, kannst du schlafen, wenn der Wind weht? Bist du treu? Hast du deine Aufgaben treu verrichtet? Tust du, was du tun sollst, die Aufgaben, die der Herr dir gegeben hat? Hier in der Gemeinde oder auch wo immer du dienst? Ich meine, was erwarten wir von einem Schalterbeamten an der Bank? Dass er mein Geld nimmt und es auf mein Konto überweist zum Beispiel. Ich erwarte von ihm nicht, dass er mir irgendwelche Tipps über Rezepte gibt. Oder einer Putzfrau, ich erwarte, dass sie putzt. Oder einem Kellner, dass er mir das Essen bringt. Und nicht, dass er da noch irgendwie was drüber mixt und das noch ein bisschen verändert und verbessert, sondern er soll mir das genau so bringen, wie es der Koch bereitgestellt hat. Und genauso haben wir einen Dienst von Gott und es wird von uns Treue erwartet. Das heißt, dass wir genau das tun, was uns gesagt wurde von Gott. Genau das. Und das steht hier in seinem Wort. Das ist Treue. Und ihr fragt euch vielleicht, okay, was bedeutet das? Wer soll denn treu sein? Nun, alle. Alle sollen treu sein. Die Gemeinde soll treu sein. Wir als ganze Gemeinde. Wir sind keine soziale Hilfestelle, wir sind keine politische Partei, wir sind kein Unterhaltungszentrum, wir sind keine Disco, wir sind kein Museum, wir sind eine christliche Gemeinde. Und wir sollen das tun, was eine christliche Gemeinde tut. Nicht, was ein Museum tut. Und auch nicht, was eine Diskothek tut. Das ist schon mal das Erste. Ihr denkt vielleicht, ja, das ist ja logisch. Nee, das ist nicht mehr logisch heutzutage. Das ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich heutzutage. Und was ist unsere Aufgabe? Evangelisation und Zurüstung und den Herrn verherrlichen. Das ist unsere Aufgabe. Und das sollen wir tun. Und das tun wir. Das ist das, was Gott erwartet. Nichts anderes. Er erwartet von uns nicht, dass wir ein Waisenheim aufbauen, auch wenn das eine schöne Sache ist. Er erwartet von uns nicht, dass wir ein Krankenhaus aufbauen. Er erwartet aber von uns, dass wir das Evangelium verkündigen. Das erwartet er von mir. Das soll uns bewusst sein. Der Christ, habe ich schon gesagt, selbe. Er erwartet von dir nicht, dass du, was weiß ich, für ein großer Missionar wirst, sondern dass du ein heiliges Leben führst, zu seiner Ehre evangelisierst und deinen Geschwistern hilfst, im Glauben zu wachsen. Es ist einfach auszusprechen, es ist sehr schwer zu praktizieren. Aber meine Lieben, es gibt so viele Ablenkungen in unserem Leben. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir immer wieder davon weggezogen werden, von diesen einfachen und klaren Anweisungen, die Jesus uns gegeben hat. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern und tauft. Wir haben heute eine Taufe gehabt. Das ist das, was wir tun sollen. Der Pastor, genau dasselbe. Der Pastor ist kein Clown, er ist kein Mann für alle Fälle, er ist ein Hirte, er ernährt die Schafe, er ist kein Entertainer. Das ist alles nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, euch das Wort Gottes zu verkündigen, so wie der Herr es geoffenbart hat, 1:1. Und es anzuwenden und euch helfen, es anzuwenden im persönlichen Leben. Das heißt, nicht nur am Sonntag zu erscheinen und hier zu predigen, sondern auch unter der Woche bei euch zu sein, mit euch zu leben und euch Hilfe zu geben, Hilfestellung oder zur Verfügung zu stehen. Das ist Hirtendienst. Wir predigen den ganzen Ratschluss Gottes, nicht nur unsere Steckenpferdchen, nicht unsere Lieblingsthemen. Warum habe ich jetzt die ganze Zeit über Weisheit gepredigt? Warum? Nicht, weil ich mir das jetzt so ausgesucht habe. Natürlich, wir haben uns den Korintherbrief ausgesucht, aber weil Gott selbst dieses Thema hier. Und dann, wenn wir ins Kapitel 5 kommen, werden wir über Gemeindezucht sprechen, weil das ist das, was die Bibel sagt. Und dann in Kapitel 6 werden wir über Rechtsstreit sprechen. Warum? Weil das der Text sagt. Nicht, weil ich mir das jetzt ausgesucht habe. Und deshalb predigen wir Vers für Vers durch die Schrift. Amen. Weil wir nicht ein Programm haben, weil wir nicht irgendwie sagen, ah, ich mach mal das und dann will ich wieder mal dieses Thema und das gefällt mir jetzt auch noch, so wie so ein Buffet, wo man sich dann so die Früchte raussucht und ach, das ist auch noch cool, das will ich auch noch. Nee, wir gehen Vers für Vers, wir verfolgen den Gedanken des Autoren und wir predigen das, was Gott will, dass es gepredigt wird. Das Wort und nur das Wort. Was ist denn Treue? Nun, Treue ist sehr umfassend. Umfassend meine ich damit, dass es den Beruf, dein Privatleben, dein Gebet, deine Bibellese, dein Dienst in der Gemeinde, alles umfasst. Alle Lebensbereiche. Du kannst nicht treu sein im Beruf oder untreu sein im Beruf und treu in der Gemeinde. Das geht nicht. Du musst überall treu sein mit dem, was Gott dir gibt. Du musst gründlich sein in deiner Treue. Das heißt, du musst in deiner Bibelkenntnis wachsen. Du musst wissen, wenn Gott sagt, du musst treu sein, dann musst du wissen, was er von dir verlangt. Was will er denn? Okay, das steht alles hier drin. Hier ist deine Bedienungsanleitung fürs Leben. Hier ist die Schrift. Ein kleines Buch eigentlich. Wenn man überlegt, wie viele Bücher geschrieben wurden auf dieser Welt, ist das ein relativ, das ist sehr kurz. Ja, diese 66 Bücher, die habt ihr ziemlich schnell gelesen eigentlich. Und die müssen wir immer und immer und immer wieder lesen. Damit wir wissen, was möchte Gott denn von uns? Und kritisch, wir müssen unterscheiden. Eben, nicht jede Gemeinde verfolgt diese Zwecke, nicht jede Kirche geht in diese Richtung. Wir müssen vorsichtig sein, wem und was wir uns aussetzen. Und deshalb Treue auch in der Unterscheidung, im kritischen Denken, biblischem Denken. Überall müssen wir das tun, was Gott von uns erwartet. Gott erwartet von uns, dass wir unterscheiden. 1. Johannes 4, Vers 1, prüft die Geister, prüft, heißt es da. Paulus ruft auch auf, zu prüfen. Im Korintherbrief. Also Treue. Treue in allen Lebensbereichen, als Gemeinde, als Individuen. Das ist das Erste. Das ist auch das, was zählen wird am Ende. Wenn Jesus kommt und uns beurteilt, wird das zählen. Zweitens, Furchtlosigkeit. Vers 3. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich selbst nicht. Nun, Paulus macht jetzt deutlich, was er von diesen menschlichen Urteilen der Korinther hält, nämlich gar nichts. Es interessiert ihn gar nicht. Sagt, es interessiert mich gar nicht, was ihr denkt, mit euren menschlichen Vorstellungen. Das ist nicht wichtig. Es ist das Geringste, Elachistos. Das ist ein Superlativ von Mikros, von klein. Es ist das absolut kleinste, kleine Klitzekle. Das interessiert mich gar nicht. Das ist die Ausdrucksweise, die er benutzt, im Griechischen hier. Völlig ohne Bedeutung. Weil ihr habt völlig eine falsche Perspektive, ihr Korinther. Ihr versteht das noch überhaupt nicht. Ihr seid so fleischlich und unreif. Ich meine, Paulus ist ziemlich direkt hier, wenn man sich das mal überlegt. Stellt euch das mal vor, wenn jemand das zu euch sagt. Du arroganter Kerl, vor allem heutzutage, wo alle so tolerant sein müssen und niemanden auf den Schlips treten. Ich sage, nee, Paulus ist direkt und sagt, hey, das interessiert mich überhaupt nicht, was ihr denkt. Das interessiert mich gar nicht, weil Gott beurteilt mich, nicht ihr. Nun, Paulus ist nicht arrogant hier. Aber wie gesagt, die Korinther setzten einen unbiblischen Maßstab an ihn heran. Er musste das so sagen. Und deshalb betont er auch hier, dass der Gerichtstag menschlich ist, ja, in diesem Vers. Er sagt, das ist ein menschlicher Gerichtstag, den ihr da haltet über mich. Ihr sitzt hier zu Gericht über mich, beurteilt meine Redenskunst und was weiß ich, meine Erscheinung, meine Kleider. Was weiß ich, was ihr da beurteilt, was ihr euch streitet, meine Krawatte, ja, die ist zu orange oder keine Ahnung, ja. Spielt überhaupt keine Rolle. Ist überhaupt nicht wichtig. Und letztlich habt ihr das überhaupt nicht zu beurteilen, sondern Gott wird es beurteilen. Nicht einmal mich selbst, sagt Paulus dann auch noch. Er weiß, dass er selbst auch kein vertrauenswürdiger Maßstab ist und vertraut sich dem Herrn an. Paulus setzt um, im Prinzip, was er predigt. Wir können uns nicht auf uns selbst verlassen, wir können uns nicht auf Menschen verlassen, wir können uns nicht auf Umstände verlassen, auf äußerliche Dinge, sondern nur auf Gott. Und genau das, was er gepredigt hat im Abschnitt vorher, genau das setzt er jetzt um. Er konzentriert sich darauf, treu zu sein. Das ist eine Folge davon eigentlich. Wenn ich wirklich treu bin, dann werde ich furchtlos. Das heißt, ich werde die Meinungen der Menschen nicht mehr fürchten. Es gibt vier Hauptmotive, die Menschen antreiben, sagt man. Hoffnung, Glaube, Liebe und Furcht. Wen du fürchtest, dem dienst du. Wem du fürchtest, dem dienst du. Menschenfurcht ist ein Fallstrick, sagt die Bibel. Das ist eine Falle, die man benutzt, das hebräische Wort für Vögel in Netze zu fangen, um sie zu töten. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Und Paulus sagt in Galater 1, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, ihr könnt nicht den Menschen und Christus dienen. Der menschlichen Meinung, der Meinung unserer Gesellschaft, der Meinung unserer Psychologen, was weiß ich, könnt ihr nicht dienen und gleichzeitig Christus. Das liegt miteinander im Streit. Die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott. All das, was die Menschen in ihrem sündigen, nicht wiedergeborenen Zustand hervorbringen, ist Unsinn. Nicht Nütze. Man kann es nicht benutzen. Es ist sinnlos. Und das muss Paulus einfach deutlich machen. Und das bewirkt Furchtlosigkeit. Wir stellen uns hin, wir predigen das Wort Gottes. Weil es unsere Weisheit ist? Nein. Weil es Gottes Weisheit ist. Nun, das bedeutet nicht, ich muss es betonen, es bedeutet nicht, dass wir unantastbar sind, dass uns keiner was sagen darf. Nun, in 1. Timotheus 5 wird sogar dann darauf hingewiesen, dass Pastoren auch zurechtgewiesen werden, sogar in der Öffentlichkeit, wenn sie sündigen. Wir sind nicht unantastbar deswegen. Wir können nicht sagen, oh, du hast mir nichts zu sagen. Bedeutet nicht, dass man gar nichts beurteilt. Wir müssen beurteilen. Wir müssen gerade Unterscheidungsvermögen anwenden. Aber es bedeutet, dass man die Meinungen der Menschen nicht fürchtet. Wir machen also nicht Meinungsumfragen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier in Hohenschönhausen Gemeindebau machen, dann fragen wir nicht die Leute, okay, wie müsste den Gottesdienst aussehen, damit ihr kommt. Das machen wir nicht. Wir fürchten nicht die Meinung der Menschen. Wir predigen das, was Gottes Wort sagt, egal wie anstößig es sein mag. Wir predigen das in Liebe. Aber wir tun es, weil wir wissen, es ist die Wahrheit. Ich kann nicht sagen, ich kann mich nicht der Meinung der Gesellschaft anpassen und sagen, Homosexualität ist okay. Kann ich nicht sagen, weil die Bibel verurteilt es als Sünde. Also sage ich, Homosexualität ist Sünde, weil die Bibel sagt es so. Das ist nicht meine Idee. Wenn dir das nicht passt, musst du mit dem Autoren streiten, der Schrift. Das ist Gott. Okay? Da hast du ein Problem mit ihm, nicht mit mir. Ich bin nur der Diener hier. Ich bin nur der Überbringer dieser Botschaft. Das habe nicht ich erfunden, sondern das hat Gott gesagt. Ich bin hier in einem Auftrag. Ich bin ein Botschafter. Ich verkündige nicht meine Botschaft, sondern Gottes Botschaft. Das muss uns bewusst sein. Das sollte uns furchtlos machen, weil wir drittens, das ist Vers 4, dritter Punkt, Gottes Furcht haben. Wir fürchten eben nicht die Menschen, sondern wir fürchten Gott. Paulus macht das deutlich in Galater 1,10. Er sagt, wenn ich die Menschen fürchten würde, wäre ich kein Knecht des Christus. Ich kann nicht beide fürchten, ich muss mich für einen entscheiden. Und ich hoffe, er entscheidet richtig, weil Gott ist derjenige, der eure Seele verderben kann in der Hölle. Vor ihm solltet ihr euch viel mehr fürchten, als die Menschen, hat Jesus gesagt, die nur euren Leib töten können. Vers 4, Gottes Furcht. Denn ich bin mir nichts bewusst. Aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Paulus hat ein Bewusstsein, wer sein Richter sein wird. Ihm war es bewusst, wem er dient und wen er immer vor Augen haben sollte in seinem Dienst, wenn er letztlich Rechenschaft abgeben würde. Ich bin mir nichts bewusst. Oder bei mir, ich teile kein Wissen mit mir selbst, könnte man das eigentlich übersetzen. Ich habe kein schlechtes Gewissen eigentlich. Ich habe kein schlechtes Gewissen hier in Bezug auf den Dienst in Korinth. Weil hier wurde natürlich auch nach falschen weltlichen Maßstäben kritisiert und mit Apollos verglichen. Ich habe ein reines Gewissen bei dem, was ich euch verkündigt habe in Korinth. Ich habe das getan. Aber damit alleine bin ich nicht gerechtfertigt, nur wegen dem guten Gewissen. Paulus ist sich bewusst, dass auch er selbst nur ein Mensch ist. Das ist interessant hier. Und deshalb sagt er, ich werde mir nicht letztlich das finale Urteil geben, sondern das wird mir Gott geben, sondern der Herr ist es, der mich letztlich beurteilen wird. Nur der Herr des Hauses beurteilt den Hausverwalter. Ja, nur der Herr des Hauses wird den Hausverwalter beurteilen und nicht die Gegenstände oder die Untersklaven oder die Dinge, die er verwaltet. Die werden ihn nicht beurteilen, sondern der Herr des Hauses, und das ist Jesus. Ich habe ein reines Gewissen dabei, was ich euch gelehrt habe, aber der Herr wird es letztlich beurteilen. Wie gesagt, menschliche Maßstäbe können niemals geistliche Dienste beurteilen. Es geht nicht. Haben wir schon gesehen in 2 Vers 15. Paulus macht das immer wieder deutlich. Wie sieht's denn heute aus? Der Pastor für jedermann. Ja, eine Stellenausschreibung. Der Pastor für jedermann. Predigt nur 20 Minuten, verurteilt Sünde, ohne jemanden zu verletzen, arbeitet von 8 bis 22 Uhr, macht alle Hausarbeiten vom Hausmeister bis zur Predigtvorbereitung, gibt immer schön den Zehnten, steht immer zur Verfügung, ist 26 Jahre alt und predigt aber schon 30 Jahre, hat ein Auge blau, also nicht blau vom Schlagen, sondern blaue Farbe, das andere braun, die eine Hälfte der Haare ist schön brav, konservativ gekämmt, die andere ist schön locker, cool, modern. Und dann hat er auch noch Humor, er arbeitet sehr gerne mit Teenagern, verbringt aber extrem viel Zeit mit Senioren, er macht 15 Anrufe pro Tag für die Gemeindemitglieder, evangelisiert ständig, ist aber auch immer im Büro anzutreffen. Nein, 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 das ist kein Pastor. Aber so stellen sich die Leute das heute vor. Pastoren sind keine Menschendiener. Wir sind keine Menschendiener. Wir fürchten Gott, wir dienen Gott, wir dienen in erster Linie Gott. Und wir verlassen uns auch darauf, dass Gott sein Werk tut. Ich vertraue dem Heiligen Geist. Wenn ich mit jemandem Seelsorge mache, dann vertraue ich auf das Wort Gottes, dass das Wort Gottes diesen Menschen heiligt. Ich weiß, dass ich diesen Menschen nicht verändern kann. Es nützt nichts, wenn ich ihm dann jeden Tag anrufe und sage, jetzt musst du das tun, dann musst du aber das tun, dann musst du dies. Kann ich nicht. Ich bin nicht der Heilige Geist. Das muss er tun. Das ist nicht meine Aufgabe. Und so müssen wir auch verstehen, was ein Pastor oder was ich letztlich in meinem Dienst, wenn du kein Pastor bist, tun sollst. Du sollst Gott fürchten. Wir sollen uns bewusst sein, dass Gott das Gericht über uns bringt. Nicht in dem Sinne, dass er uns verdammt als Kinder Gottes, aber dass er uns bewerten wird, beurteilen. Wir haben schon gesagt, wir haben gesehen, Kapitel 3, dieses Preisgericht, das direkt nach der Entrückung stattfinden wird, dieser Bema-Sitz, der eigentlich ein Richterstuhl war, wo Christus wie ein Preisrichter seine Preise verteilen wird an uns. Und die Bewertung wird sein, warst du treu? Wie hast du Menschen gefürchtet? Hast du Gott gefürchtet? Und letztlich werden wir auch noch sehen, die Motive werden auch zählen. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass wir keinen kritisieren dürfen, aber es geht hier im Kontext nicht um falsche Lehrer, sondern es geht hier um die treuen Hausverwalter. Aber es kann unterschiedliche Stile geben, irgendwie bei Paulus und Apollos. Es macht nicht jeder den Dienst gleich, es sind nicht alle Menschen gleich. Und deshalb lasst uns auch nicht Lehrer oder Diener vergleichen. Lasst uns nicht sagen, ja, der macht das viel besser als der. Es ist manchmal sehr relativ und sehr subjektiv, wie du das vielleicht empfindest. Und das ist auch okay, das ist menschlich. Aber trotzdem war das genau das Problem der Korinther. Wenn wir anfangen, auf Vorlieben zu schauen, Präferenzen, das heißt Vorlieben, Geschmäcker, unsere Gemeinde, unsere Art und Weise, wie wir Gemeinde machen, beurteilen, dann haben wir ein Problem. Und das sollten die Korinther lernen. Es gibt auch verschiedene Stufen. Es gibt Irrlehre, die müssen wir natürlich sofort ansprechen, die in die Verdammnis führt. Es gibt ungesunde Lehre, das heißt Dinge, die nicht gut sind für die Gesundheit der Gemeinde, aber nicht unbedingt jetzt in die Verdammnis führen, wenn du sie glaubst. Zum Beispiel die Frauenfrage. Ich glaube, dass eine Frau, die predigt, trotzdem errettet sein kann. Aber wenn jemand nicht glaubt, dass Jesus Gott ist, dann kann er kaum errettet sein. Also es gibt essentielle Irrlehren, es gibt Dinge, die nicht gut sind für die Gesundheit. Und dann gibt es aber auch Gewissensfragen und Freiheiten. Und 1. Korinther 8 macht das dann auch noch deutlich. Darum geht es jetzt Paulus. Er sagt, ihr streitet hier über Nebensächlich, über irgendwelche Geschmäcker, über irgendwelche Stile, über irgendwelche Lieblingsvorlieben, was immer das ist. Das dürfen wir nicht tun. Er befreit uns davon, ein Diener der Menschen zu sein. Wenn wir das verstehen, wenn wir wirklich Gott fürchten, befreit es uns davon, Menschen zu dienen. Weil wir eben treu sein wollen, werden wir furchtlos gegenüber Menschen, menschlichen Meinungen. Weil wir die wahre Weisheit verstehen, fürchten wir Gott. Und jetzt letztlich, was auch noch zählen wird im Dienst, ganz am Ende, ist schließlich die Motive. Das ist Punkt 4, die Motive. Das finden wir in Vers 5. Das ist ganz entscheidend hier. Paulus sagt dann darum, weil das so ist, weil Gott Treue erwartet, weil es nicht um diesen ganzen äußerlichen, um dieses Getue, um diesen Zirkus geht hier und nicht um darum, Menschen zu verehren und weil ich letztlich ein gutes Gewissen habe bei dem, was ich tue, aber Gott letztlich das letztliche Urteil fällen wird. Darum richtet nichts vor der Zeit, sagt er in Vers 5, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Ihr seht schon, er spricht wirklich von dem Lob. Es ist nicht so, dass du für deine Sünden verurteilt wirst, wenn du Christ bist. Aber dir wird mehr Lob oder weniger Lob zuteil werden. Das ist das, was geschehen wird. Er spricht hier von der Zeit. Richtet nichts vor der Zeit. Es ist ein Zeitpunkt hier, Kairos. Also ein bestimmter Zeitpunkt, der Zeitpunkt des Gerichts. Und beurteilt es nicht, bevor der Tag der Preisverleihung kommt. Sozusagen, du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben, wie man so schön sagt. Ein Spiel ist erst gewonnen, wenn die letzte Minute verstrichen ist, vorbei ist. Wenn der Schlusspfiff kommt, dann ist das Spiel vorbei. Dann ist die Entscheidung gefallen. So ist es bei uns auch. Er sagt, hey, nur mal ganz ruhig, mal ganz easy, okay? Nicht so schnell beurteilen, Leute. Lass mal warten, bis Christus kommt und der wird dann die Herzen, das Verborgene heißt es hier, das im Finstern Verborgene ans Licht bringen, die Absichten des Herzens offenbar machen. Ans Licht bringen, photiso, da haben wir auch das Wort Foto davon. Ne? Belichten, es wird beleuchtet werden. Die Absichten des Herzens, das ist ein Wort für Gedanken, Pläne, Motive. Einfach die Motive des Herzens werden offenbar werden. Phanero, das ist öffentlich zur Schau gestellt. Stell dir mal vor, deine ganzen Motive werden wie lesbar an der Wand projiziert. Sichtbar für Gott ist es ja jetzt schon. Aber das wird dann da das Urteil sein oder der Fakt, das Kriterium, um unseren Dienst zu beurteilen. Und dann wird das Lob zuteil werden, heißt es hier, du guter und treuer Knecht. Matthäus 25, 21. Das Lob hier ist sogar ein politischer Ausdruck, der in der griechischen Literatur dafür verwendet wurde, wenn ein offizieller Beamter ein Lob ausgesprochen hat an einen Bürger. Und so kommt Jesus als König in seinem Königreich und wird das offizielle Lob aussprechen für seine Untertanen, die ihm gedient haben und weiter dienen werden, für ihre Treue, für ihre Gottesfurcht, für ihre Furchtlosigkeit gegenüber Menschen und für rechten Motive. Das ist das, was am Ende zählen wird. Also lasst uns nicht zu voreilig beurteilen. Es gibt die Geschichte, dass zwei Pastoren miteinander diskutierten über die verschiedenen Ansichten ihrer Denominationen und sie haben sich dann so in eine richtige hitzige Debatte verstrickt und dann sagt der eine, was ich sage, okay, lass uns jetzt das friedlich lösen, friedlich auseinandergehen und einfach sagen, du tust das Werk des Herrn auf deine Weise und ich tue das Werk des Herrn auf seine Weise. Lasst uns nicht zu schnell, zu voreilig beurteilen. Ja, das möchten wir manchmal gerne sagen, ich mache das auf seine Weise und du machst es auf deine Weise, aber passt uns aufpassen. Wie gesagt, es geht hier nicht um Irrlehrer, es geht hier wirklich um die wirklichen Verwalter der Geheimnisse Gottes. Aber auch unter ihnen gibt es sehr viele verschiedene Stile, Möglichkeiten, Arten und das war das Problem der Korinther hier, der Kontext hier. Weil Irrlehrer müssen wir beurteilen. Und das wird Paulus auch noch deutlich machen. Paulus hat sehr scharfe Worte übrig für Irrlehrer im 2. Korintherbrief, Kapitel 11. Nur, dass er nicht denkt, dass ich hier jetzt die unendliche Toleranz lehre. Paulus macht das nämlich auch nicht. Er macht hier deutlich einfach, beurteilt nicht diese verschiedenen Stile zwischen den wahren Dienern. Aber im 2. Korinther 11, im Vers 13, spricht er von den falschen Aposteln. Er sagte, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird nach ihren Werken entsprechend sein. Er vergleicht diese Leute mit den Dienern Satans. Okay, also der ist ziemlich scharf gegen ihr Lehrer. Und das müssen wir auch sein. Wenn es wirklich Irrlehren sind, die zur Verdammnis führen, dann müssen wir sehr, sehr deutlich sein. Aber es ist wichtig zu verstehen, und darauf möchte ich noch ein bisschen eingehen, dass Gott die Motive beurteilen wird. Bedenke, dass du äußerlich etwas tun kannst, aber innerlich ganz andere Gedanken haben kannst dabei. Dein Herz ist nicht dabei. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist was? Fern von mir. Wir können sagen, wir sind Christen. Wir können sehr religiös wirken. Ja, wir können uns ganz religiös kleiden. Wir können mit der dicken Studienbibel unter dem Arm kommen und zeigen allen, wie fromm wir sind. Aber die Frage ist, wie sind deine Motive? Wie sieht's da drin aus? Und wie kannst du dich vielleicht ein bisschen prüfen? Wir wissen, letztlich sieht nur der Herr das Herz und er wird das letztliche Urteil fällen. Aber ich glaube, dass Gottes Wort uns auch Prinzipien gibt, anhand derer wir unsere Herzen prüfen können. Ich möchte euch einfach dazu einladen, das mal zu tun. Ich habe hier 6 Fragen für euch, die ihr euch selber stellen könnt. Und gerade in Bezug auf den Dienst. Ich habe vorhin gesagt, warum tun wir, was wir tun? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Die erste Frage ist, was geschieht, wenn man dir deinen Dienst wegnimmt? Was geschieht, wenn jemand kommt und sagt, dein Cello, das brauchen wir nicht mehr jetzt im Moment. Du kannst mal eine Pause machen. Oder dein Klavier, du kannst mal eine Pause machen. Ist schon okay. Was ist deine Reaktion? Wie reagierst du darauf? Bist du verärgert? Bist du wütend? Also, nehmt ihr mal meinen Dienst weg hier. Okay, wo war dein Herz die ganze Zeit? Wo war dein Herz? Wem hast du gedient? Menschen oder Gott? Die Frage. Zweitens. Was geschieht, wenn jemand kommt, der deinen Dienst besser verrichtet als du? Was kommt, was passiert? Wenn jemand, wirst du neidisch? Dann wirst du so, oder freust du dich? dass du jemanden gefunden haben, dass jemand gefunden wurde, der dich ersetzt. Da freust du dich mit dem Bruder oder der Schwester, der die Dinge besser tun kann als ich. Ich kann mich erinnern, Dieter und ich, wir saßen diese Woche vor dem Computer und haben überlegt, wie wir so ein Organigramm zusammenstellen können. Und dann plötzlich sage ich zu ihm, weißt du was, Dieter? Wir sind blöd, weil wir sind einfach beide zu doof dafür. Wir können das. Lass uns Daniel Westermann fragen und Daniel Urban. Das sind beide so Unternehmens- und Ingenieure und solche Leute. Die können das. Aber wir, lass uns auf unsere Aufgaben kommen. Und wir freuen uns, wenn Leute kommen, die Dinge besser machen als wir. Da freue ich mich drüber. Bin froh darüber. Und das soll so sein. Jemand, der seinen Dienst, der deinen Dienst besser verrichtet als du. Dritte Frage. Tust du die kleinen, in Anführungsstrichen natürlich, die kleinen Dienste genauso treu, gibst du dir genauso viel Mühe, wie für die, in Anführungsstrichen, spektakulären, das heißt diejenigen, die man in der Öffentlichkeit tut. Wie treu bist du zu Hause in der Erziehung deiner Kinder, wo dich vielleicht keiner sieht? Wie treu bist du mit deiner stillen Zeit, wo dich keiner sieht, in Anführungsstrichen? Oder wie treu bist du hier in der Gemeinde mit vielleicht einer Toilette zu putzen? Ja, wo dich auch keiner sieht. Machst du das da mit einer schlechten Einstellung, mit Grummeln und Nörgeln und ja, ich muss das wieder machen hier? Oder machst du es mit einem fröhlichen Herzen, weil du weißt, ich diene hier und jetzt dem Herrn. Ich bin sein Sklave. Ich tue das zu seiner Ehre. Ja, man kann auch Toiletten putzen zu Gottes Ehre. Das ist so, das kann man. Jeden Dienst, jede Arbeit könnt ihr zu Gottes Ehre tun. Dritte Frage. Dann die vierte Frage. Wie reagierst du auf Kritik über deinen Dienst? Ja, wenn jemand nach der Predigt zu mir kommt und sagt, hey Pascal, also, weißt du, deine Predigt, die war gut, aber, und dann denke ich immer schon, okay, aber das ist gut. Ja, dann müssen wir unsere Herzen prüfen und sagen, okay, wie sieht's bei mir aus? Wenn jemand kommt und sagt, hey, bei deiner Musik, du könntest auch noch hier noch ein bisschen was besser machen oder bei deinem Dienst in der Küche oder bei deiner Kinderstunde, was auch immer du tust oder auch zu Hause, wenn deine Frau kommt und dir etwas sagt oder dein Mann, egal was es ist, wie reagierst du auf Kritik? Willst du dich verbessern zur Ehre Gottes? Oder tust du deinen Dienst, weil du dich selber so gut dabei fühlst und denkst, ich bin sowieso der Beste? Die Herzenseinstellung zählt. Dann fünftens, das ist meine Aufforderung, Vorsicht vor dem Götzenaustausch. Ihr könnt eure Herzen, unsere Herzen, mein Herz ist so trügerisch und so böse, dass ich die Götzen vertausche manchmal in meinem Herzen. Es gibt Leute, die hören auf mit dem Rauchen. Nicht, weil sie Christen wurden, sondern weil sie vom Arzt, und das war bei meiner Großmutter so, die hat von einem Tag auf den anderen aufgehört zu rauchen, die hat 3 Päckchen Zigaretten geraucht am Tag. Und der Arzt hat ihr gesagt, wenn sie jetzt nicht aufhören, dann werden sie ihr Enkelkind nicht mehr sehen. Meine Mutter war damals schwanger und ob es war mein Bruder, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall. Und der Arzt hat gesagt, ihre Gesundheit steht auf dem Spiel. Sie werden es nicht überleben, die nächsten paar Monate. Und von einem Tag auf den anderen. Aber war das die richtige Motivation? Nein. Nein. Sie war nicht gläubig. Und so können wir Götzen vertauschen in unserem Leben. Wir können zum Beispiel sagen, ich bin ein Musiker, der sagt, ich tue das zur Ehre Gottes, aber ich will den Applaus der Leute haben. Ich will, dass die Leute mich beklatschen. Deshalb diene ich in der Musik. Und dann tue ich Buße darüber und jetzt liebe ich es einfach nur noch, mir selbst zuzuhören. Das ist ein Götzenaustausch. Das ist einfach ein anderes Motiv. Es ist immer noch nicht, Gott die Ehre zu geben. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht die Götzen in unserem Herzen vertauschen, nur ein anderes Motiv und suchen, jetzt so zu leben, wie wir leben, sondern dass wir wirklich Gottes Ehre suchen. Und ich weiß, das ist verzwickt mit unseren eigenen Herzen und deshalb brauchen wir Gottes Hilfe und müssen ihn auch darum bitten, uns das aufzuzeigen. Sechstens, arbeitest du dich aus dem Dienst heraus. Das heißt, multiplizierst du dich. Wenn du einen Dienst tust in der Gemeinde, machst du dich ersetzlich. Das heißt, guckst du dich um nach Leuten, die diesen Dienst auch tun können, wenn du mal krank bist. Multiplizierst du dich oder baust du dein eigenes Königreich? Liebst du es, da die Kontrolle zu haben über deinen kleinen Dienst, über dein kleines Königreich? Dann hast du falsche Motive. Lass uns nicht versuchen zu kontrollieren und an uns zu reißen. Das wäre genau dasselbe, wenn ich sagen würde, auf diese Kanzel kommt niemand. Ja, niemand. Dieter, Daniel, ihr könnt alle, und Thomas Hochstetter auch noch, nee, der ist auch noch von der ECG, von der Konkurrenz, ja, auf keinen Fall, ja. Das wäre genauso dieses kleine Königreich. Oh, ich will das für mich behalten hier, mein Königreich. Nee, ich freue mich, wenn ich hier ersetzt werde. Ich freue mich sogar, wenn ich weiterziehen kann, eine weitere Gemeinde gründen. Keine Angst, wir haben das jetzt nicht vor. Ich sage nur, wir müssen darauf hinarbeiten, ersetzbar zu sein. Wir können es uns nicht leisten, wir sind nicht die, ich weiß nicht, ob ich morgen tot bin, weiß ich nicht. Ob der Herr mich nimmt, zu sich? Weiß ich nicht. Habe ich mich aus dem Dienst herausgearbeitet? Das ist die Frage. Das ist auch ein gutes Indiz dafür, dass sowohl er die Ehre Gottes und das Ganze, die Förderung der Gemeinde im Sinn hast und nicht einfach nur dein eigenes Königreich bauen willst. Wie gesagt, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir werden das letztlich beim Herrn sehen, wie unsere Herzensmotive wirklich waren. Wir werden auch immer wieder Buße tun müssen. Wir müssen zugeben, dass unsere Herzen eben trügerisch sind und dass wir immer noch damit kämpfen. Aber das sind einfach Hilfen für euch, die ihr euch mal stellen könnt. Vielleicht auch nächste Woche in eurer stillen Zeit einfach mal darüber nachzudenken. Was zählt sich am Ende im Dienst aus? Sind es Zahlen, Bekehrungen, Einfluss, Popularität? Nein, das ist es nicht. Es ist Treue, Furchtlosigkeit, Gottesfurcht und vor allem auch unsere Motive. Warum haben wir getan, was wir getan haben? Aber ich möchte hier noch eine Warnung aussprechen. Das gilt nicht für dich, wenn du nicht errettet bist. Ja, dass Jesus kommt und wird eine Preisverleihung haben für die Menschen, die sich im Vertrauen an ihn gewendet haben für das Sündenproblem. Wenn du hier sitzt heute und nicht den Herrn Jesus kennst, dann gilt das nicht für dich. Da wird es keine Preisverleihung geben. Da wird es nur die ewige Hölle geben für dich. Und deshalb warne ich auch heute wieder, vertraue dem Herrn Jesus Christus, damit deine Sünden ausgelöscht werden können, damit du errettet bist und in der Ewigkeit sein kannst mit uns. Das ist ganz wichtig hier. Es geht hier um die Treuen, um die wahren Diener Gottes, die durch den Glauben an die Gnade Gottes errettet sind. Also was zählt am Ende im Dienst? Das ist Treue. Kannst du schlafen, wenn der Wind weht? Es ist Furchtlosigkeit. Dienst du Menschen? Dienst du dem Tenor von anderen? Fürchtest du dich vor den Meinungen von deinen Arbeitskollegen vielleicht? Hast du wirklich wahre Gottesfurcht? Fürchtest du wirklich Gott? Oder fürchtest du nur um deine Gesundheit und tust deshalb Dinge? Und das ist dann auch das vierte, die Motive. Gott sieht dein und mein Herz. Und er wird das finale Urteil fällen. Lasst uns deshalb, und ihr seht schon, dass Paulus immer noch eines will. Er will Einheit in der Gemeinde. Wenn wir Gott fürchten, wenn wir einfach nur treu sind, wenn wir wirklich auch unsere Herzen prüfen und die Dinge tun, weil wir Gott dienen und weil wir der Gemeinde dienen, weil wir wollen, dass dieser Dienst hier weitergeht, dass Jesu Gemeinde gebaut wird, wenn dann so das unser Motiv ist, dann wird es keinen Streit geben, dann wird es keine Streitereien über Präferenzen geben. Das ist gar nicht möglich, weil ich will ja nicht mein Königreich. Es ist nicht mein Wille geschehe und mein Reich komme, sondern es ist dein Wille geschehe und dein Reich komme. Und wenn der Herr sich entscheidet, jemanden zu schicken in diese Gemeinde, der meinen Dienst besser tut als ich oder der dieses und jenes mir kritisiert und das auch wirklich positiv, dann sage ich, hey, klar, ich will mich verbessern, ich will mich ersetzbar machen, ich will nicht unersetzlich sein. Dann haben wir kein Problem. Aber sobald wir fleischlich sind, sobald wir auf diese weltlichen Dinge achten, Äußerlichkeiten, Wettkampf, dann wird es Probleme geben wie in Korinth. Und das ist einfach meine Ermahnung an euch, an uns alle. Lasst uns darauf achten, dass wir wirklich wissen, warum wir tun, was wir tun. Und wir warten darauf, dass Gott, dass der Herr Jesus kommt und uns sein Lob zuteil lassen wird. Darauf warten wir alle, sehnlichst. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Güte und Gnade in unserem Leben. Wir erkennen, wenn wir solche Texte lesen und uns Gedanken machen darüber, wie wir sie anwenden in unserem Leben. Wir erkennen, wie unsere Herzen uns sehr schnell verführen und wir selbst uns Meister sind im Selbstbetrug. Und so bete ich für uns, Herr, dass du uns hilfst, unsere Motive zu erkennen, wenn wir die Dinge aus falschen Motiven tun, die wir tun hier in der Gemeinde oder auch zu Hause oder im christlichen Leben allgemein, dass du uns Gnade schenkst, dass du uns unsere Herzen prüfst, dass du uns unsere Motive offenbar machst, dass wir Buße tun können über die Dinge, die wir aus falschen Motiven tun. Herr, dass unsere Herzen dir zugewandt sind, dir alleine, dass wir dich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft lieben können. Danke für diese Güte, danke für die Worte des Paulus, die von dir inspiriert und gegeben sind, zu unserer Erbauung, zu unserer Hilfe, aber auch zu unserem Wachstum. Danke für diese Güte, Herr. In Jesu Namen.